Wenn ich eine Betreuung neu bekomme und es gibt schon ein Hilfesystem, dann sagen alle sofort, endlich ist ein Betreuer da und wir können uns zurückziehen. Wir tun weniger. Wir haben bisher sowieso zu viel gemacht. Jetzt macht der Betreuer das alles. Ich organisiere nur Hilfen. Ihr macht eure Jobs und das ist eure Pflicht. Und jetzt komme ich zusätzlich dazu.
Herzlich willkommen bei Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Ich bin Madeline Frühwein. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen des Systems der rechtlichen Betreuung über ihre Erfahrungen, von Herausforderungen und Missständen bis hin zu Hoffnung und Ideen für ein menschlicheres Betreuungssystem. Denn die rechtliche Betreuung geht über Akten und Paragraphen hinaus. Sie ist menschliche Realität. Schön, dass du dabei bist. Viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute freue ich mich, Klaus von Nell begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag.
Möchten Sie sich vielleicht kurz vorstellen, damit wir Sie einordnen können, wer Sie sind und welche Rolle Sie im System der rechtlichen Betreuung spielen?
Ja, ich bin Berufsbetreuer oder, wie ich besser finde, rechtlicher Betreuer. Berufsbetreuer bedeutet, dass es mein Beruf ist, dass ich das nicht zum Beispiel ehrenamtlich mache. Und rechtlicher Betreuer bedeutet, dass die Aufgaben, die rechtliche Unterstützung meiner betreuten Menschen ist und nicht die und nicht praktische Tätigkeit zu tun. Genau, ich arbeite in Freiburg, bin 63 Jahre alt, arbeite seit 13 Jahren als Berufsbetreuer, habe eine spezielle Zielgruppe, nämlich sogenannte junge Wilde, also Menschen zwischen 20 und 50, die eine Doppeldiagnose haben, oft illegale Drogen oder legale Drogen und psychiatrische Erkrankungen.
Super, vielen Dank. Über welches Thema wollen wir denn heute sprechen? Was haben Sie mitgebracht?
Mein Thema wäre, was sind Aufgaben von Berufsbetreuerinnen und was sind nicht Aufgaben von Berufsbetreuerinnen?
Also könnte man das Pflichten und Grenzen im Beruf des rechtlichen Betreuers nennen?
Ja, wunderbar.
Mhm. Super. Was sind denn die Pflichten?
Na, zunächst mal stehen Pflichten der Betreuer und Betreuerin natürlich im Gesetz. Da ist geklärt, wenn jemand eine Betreuerin und einen Betreuer an die Seite bekommt, dann geht es darum, jemanden zu unterstützen. Im Unterschied zum Betreuungsrecht vor 1992, da ging es viel um Vormundschaft, auch bei erwachsenen Menschen, das gibt es jetzt nicht mehr, ist verboten, sondern ich berate. Es gibt ganz wenige Ausnahmefälle, wo es sogenannte Einwilligungsvorbehalte gibt. Das ist dann, wenn jemand sich selbst oder sein Vermögen stark schädigt, dann kann das Gericht sagen, okay, wir geben dem Betreuer oder der Betreuerin mehr Möglichkeiten. Es dürfen zum Beispiel nur große Ausgaben getätigt werden mit Zustimmung der Betreuung. Das sind aber die absoluten Ausnahmen. Von meinen 45 Betreuungen haben das 2. Grundsätzlich geht es darum, zu unterstützen. Ich bin an der Seite. Es gibt ja Gründe, warum jemand eine Betreuung an der Seite hat. Das sind Einschränkungen, wo jemand nicht in der Lage ist, bestimmte Dinge im Leben alleine zu regeln. Und da bin ich da und unterstütze, insbesondere bei der Durchsetzung von Rechten, wo jemand das nicht alleine kann.
Die Pflichten, die Sie haben, die setzen sich dann aus den Aufgabenkreisen zusammen?
Genau, das Gesetz sagt, ich darf nur dann tätig werden, wenn jemand in bestimmten Bereichen Unterstützung benötigt und das entscheidet das Gericht. Da werden die Betroffenen auch immer vorher angehört und das Gericht kann zum Beispiel sagen, okay, offensichtlich gibt es einen Unterstützungsbedarf im Bereich Vermögenssorge und im Bereich Gesundheit. Das sind jetzt bei mir ganz oft die Bereiche und im Bereich Unterstützung bei Behörden. Und in diesen drei Bereichen unterstütze ich dann. Also da frage ich danach, bekommen Sie denn regelmäßig Ihre Sozialleistungen? Oh, Sie bekommen ja gar nicht die ganzen Leistungen, da fehlen ja 15%, ist da irgendwann was passiert und dann bekommen wir raus, da gibt es eine Kürzung und dann ist es meine Aufgabe zu sehen, ist die Kürzung legal oder ist da schon was abgelaufen oder hat sich da auch jemand geirrt oder gab es eine falsche Entscheidung und meinem Betreuten steht mehr zu. Das ist dann meine Aufgabe, das zu prüfen. Und wenn es um in diesem Fall rein rechtliche Fragen gibt, dann gebe ich natürlich die Dinge, ich bin Sozialpädagoge, ich bin keine Rechtsanwältin, ich bin kein Rechtsanwalt, dann gebe ich das an eine Rechtsanwältin weiter, die sich dann darum kümmert.
Dann hatten wir im Vorgespräch besprochen, es gibt einen Graubereich.
Daneben den gesetzlichen Pflichten, wo quasi unumstritten ist, das ist meine Aufgabe. Es ist meine Aufgabe, einen Antrag auf Leistung zu stellen, wenn die betreute Person das nicht selbst kann. Da gibt es gar keine zwei Meinungen, das ist mein Job. Gibt es so Bereiche, wo das unklar ist, was meine Aufgaben sind? Also wo es Streit um diese Frage geht. Ein Streit wäre, eine meiner Betreuten ist ins Heim gekommen, die Wohnung muss aufgelöst werden. Ich beantrage die Übernahme der Kosten für die Wohnungsauflösung und für die Renovierung. Und das Amt für Soziales sagt, okay, da brauchen wir 3 Kostenvoranschläge. Und ich sage, naja, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, die zu besorgen, sondern ich beantrage eine Leistung in einer bestimmten Höhe. Und ich finde gut, wenn das Amt sagt, wir wollen gar nicht so viel Geld ausgeben und da auch sparen. Ist nur nicht Aufgabe der Betreuung, Steuern zu sparen, sondern wenn es 3 Kostenvoranschläge braucht, dann muss das Amt da selber sich drum kümmern. Und das sind strittige Dinge, die auch deutschlandweit nicht ganz klar sind. Es gibt Ämter, die sagen, eins ist okay. Es gibt Ämter, die sagen, wir brauchen auf jeden Fall 2 für einen Vergleich. Und es gibt Ämter, die haben interne Regelungen, dass sie einfach 3 Kostenvoranschläge brauchen. Und das ist gerichtlich nicht ganz geklärt. Und da muss man immer mal streiten.
Und mit wem streiten Sie genau und warum ist das nicht einheitlich?
Es gibt ja für sehr spezifische Dinge in aller Regel keine gesetzlichen Vorgaben, sondern ich beantrage eine Sozialleistung. Jemand ist bedürftig, das ist unstrittig. Und dann sage ich, ich hätte jetzt gern die und die Leistung. Und das Amt sagt, ja, aber dafür musst du Mitwirkungsobliegenheiten erfüllen. Und bei uns ist die Obliegenheit 3 Kostenvoranschläge. Das gibt's aber nicht schriftlich als Gesetz, sondern das gibt's als Verfahrensverordnung in den unterschiedlichen Bereichen. Ist nicht klar geregelt. Es regelt jede Kommune für sich selbst.
Und diese 3 Anträge, was sind das für Anträge genau?
Wenn wir bei diesem Fall bleiben, ich müsste zu einer Umzugsfirma gehen und sagen, hallo Umzugsfirma oder hallo Malerfirma, ich habe da eine Wohnung, die muss renoviert werden, guckt euch die doch mal an, was würde das denn kosten, wenn ihr die renoviert? Und das müsste ich 3-mal machen mit unterschiedlichen Malerfirmen, das heißt, ich muss da 3-mal hin und 2 von den 3 Malerfirmen wissen, sie kriegen den Auftrag auf keinen Fall. Das bedeutet, dass die Firmen da überhaupt keine Lust zu haben, sich darauf einzulassen zum einen. Zum zweiten bedeutet das, die müssen sich gegenseitig unterbieten, das heißt, man sorgt am Markt dafür, dass die immer weniger verdienen durch den Druck, dass sie 2 Konkurrenten haben. Und das dritte ist, ich muss diese Termine 3-mal machen. Und da sage ich, das ist nicht notwendig, da gibt es im Gesetz keine Grundlage für, das würde ich gerne überprüfen lassen. Und die Auseinandersetzung bedeutet dann, wenn ich den Antrag gestellt habe, es gibt einen Widerspruch von mir, der Widerspruch wird abgelehnt, dann klärt es halt das zuständige Sozialgericht und sagt, okay, ich treffe eine Entscheidung als Sozialgericht. Und ich hatte 2-mal die Situation, dass die Gerichtsverhandlung anberaumt war und dann hat das Amt einmal gesagt, oh, jetzt ist es ja auch schon so spät, jetzt wir warten schon so lange, damit Sie nicht noch länger warten müssen, verzichten wir auf die Bedingung, einer reicht. Beim 2. Mal gab es eine ähnliche Begründung. Das heißt, die Ämter haben durchaus kein Interesse daran, dass es Gerichtsentscheidungen gibt, weil die könnten lauten, man braucht nur 1. Und da, okay. So. Und in Berlin zum Beispiel gibt es jetzt 2 Entscheidungen in 2 verschiedenen Bezirken, wo die Gerichte gesagt haben, es braucht nur 1 Kostenvoranschlag, aber es gibt noch keine zweit- und keine drittinstanzlichen Urteile. Und erst beim drittinstanzlichen Urteil würde man sagen, okay, jetzt brauchen wir uns nicht mehr streiten. Es gibt einen Obergerichtsentscheid, das akzeptieren wir alle. Soweit sind wir noch lange nicht. Und das ist ein Beispiel für einen Graubereich, wo unklar ist, was meine Aufgabe ist.
Was wäre dann noch ein Beispiel?
Ein weiteres Beispiel sind so Dinge, wer kümmert sich um das Taschengeld von Menschen im Heim? Die Heime haben bisher ein Taschengeldkonto geführt, über das auch zum Beispiel Haare schneiden bezahlt worden ist. Jetzt sagen die Heime, das ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe, das soll mal der Betreuer machen. Das heißt, ich würde dann ein Konto führen für jemanden, der im Heim ist. Aber es ist ein Taschengeldkonto, wo jeden Monat nur eine Summe von 150 Euro draufgehen. Das ist eindeutig Aufgabe der Heime und nicht Aufgabe der Betreuung. Ganz abgesehen davon, das heißen würde, jemand braucht gar kein Konto, der ist bereits im Heim. Und ich müsste ein Konto eröffnen, müsste Dinge über das Konto regeln. Das Konto kostet die Person Geld. Das macht von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn. Und auch diese Frage ist nicht ausgestanden. Das ist allerdings Ländersache. Das kann jedes Land anders regeln.
Wenn Sie das jetzt so sagen, Menschen, die im Heim wohnen oder sich dort aufhalten, die haben dann automatisch kein eigenes Konto oder haben die einfach schon ein Konto, aber sie haben keinen Zugriff drauf, weil sie, sage ich mal, älter sind oder im Heim wohnen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, Menschen, die im Heim wohnen, haben natürlich prinzipiell genauso eine Möglichkeit, mit ihrem Geld umzugehen wie Menschen, die nicht im Heim sind und insbesondere auch, wenn sie eine Betreuung haben, selbstverständlich. Es gibt ja Menschen, die im Heim sind und die reich sind. Die haben natürlich externe Konten, die haben möglicherweise Immobilien, die dann der Betreuer, die Betreuerin gemeinsam mit den Menschen verwaltet, solange sie das noch können. Aber Menschen, die Sozialleistungen bekommen, und das ist in aller Regel Rente plus Sozialhilfe, die bekommen ein gesetzliches Taschengeld von 150 Euro, also 120 Euro Taschengeld und 30 Euro Kleidergeld. Also ich weiß die Summe nicht ganz genau, ist ungefähr in dem Bereich. Und dazu brauchen sie ja kein eigenes Konto. Das Geld steht ihnen zur Verfügung und sie können einfach sagen, ich bediene mich an den Getränken, die hier im Heim ausliegen, mache auf der Strichliste und mein Taschengeld wird weniger. Oder die Friseurin kommt, lass mir die Haare machen, zack, weiß ich, 50 Euro sind weg. Das können die selber verwalten, gemeinsam mit dem Heim. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum der Betreuer oder die Betreuerin sich da einmischen sollen.
Das ist interessant, denn ich bin jetzt auch davon ausgegangen, wenn ein Mensch im Heim wohnt und da ist das Geld dann zum Beispiel für Haare schneiden vorhanden, im besten Fall auf einem Konto, dass dann klar sein sollte, dass der Friseur davon bezahlt werden sollte.
Genau, das scheint mir eine richtige Regelung, aber die Heime sagen, wir müssen zwar so ein Konto führen, wir wollen da aber überhaupt keine Überweisungen und Zahlungen und sowas machen, sondern wir geben höchstens der betreuten Person Geld. Das wäre ja auch in Ordnung. Dann sollen sie ihnen das Friseurgeld geben und der Friseur rechnet ab. Aber die Heime stellen sich da quer und sagen, okay, wir haben, und da gibt es durchaus einen Anteil, den ich verstehen kann, der nämlich lautet, naja, es gibt quasi kein Heim, das nicht Personalmangel hat. Es gibt quasi kein Heim, das nicht Schwierigkeiten hat, Menschen zu finden, die gut mit den alten Leuten, mit den behinderten Menschen, mit den dementen Menschen umgehen. Es gibt wenig Menschen, die deutsche Sprache ausreichend verstehen. Die haben einen Mangel vorne bis hinten und versuchen natürlich alles, was nicht eindeutig geregelt ist, loszuwerden. Da habe ich großes Verständnis für. Meine Lösung wäre, es braucht mehr Personal und nicht, wir versuchen die Dinge, die wir bisher getan haben, auf andere Schultern zu verteilen, insbesondere nicht auf die Schultern der Betreuer und Betreuerinnen, weil die nun wirklich auch genügend Dinge zu tun haben.
Dann gibt es noch einen Schwarzbereich. Dort gibt es dann keine Pflichten, sondern eher individuelle Entscheidungen. Was gehört da dazu?
Also eigentlich ist es ja ein sehr netter Bereich. Ich habe das schwarz genannt, als Gegensatz zu weißer Bereich ist der, das sind unsere Pflichten. Der Graubereich muss man streiten. Schwarzbereich ist der, da ist klar, das sind nicht Pflichten von Betreuern und Betreuerinnen, sondern das sind freiwillige Leistungen. Man könnte es ehrenamtliches Engagement nennen und es erleichtert einfach allen das Leben. Also das Beispiel, das jetzt mein Beispiel wäre, ist, das Personal aus dem Heim schreibt mir eine E-Mail und sagt, meine betreute Frau Müller benötigt neue Schuhe. Und wir haben schon mal rausgesucht, welche Schuhe das sind. Die braucht besondere Schuhe, weil sie eine Fußkrankheit hat. Und dann bekomme ich den Link. Und dann müsste ich eigentlich sagen, ist nicht meine Aufgabe. Ich habe überhaupt nichts mit den Schuhen zu tun. Ich organisiere nur Dienste, die solche Sachen machen. Mhm. In diesem Fall ist es aber so, dass das Heim auch nicht die Aufgabe hat zu gucken, was Frau Müller für Schuhe braucht und schon gar nicht den Betreuer einen Link zu schicken. Das heißt, die haben sich schon aus dem Fenster gehängt und haben mir das Leben erleichtert. Und da mache ich dann tatsächlich so eine Absprache, dass ich sage, naja, okay, ich klicke den Link an, ich bestelle die Schuhe und ich bezahle sie und die Schuhe werden ins Heim geliefert. Da gehe ich also wissend und freiwillig über meine eindeutigen Aufgaben hinaus und sage, das sind einfache Lösungen, da kann ich dazu beitragen, dass nicht zusätzliches Personal gebraucht wird, dass meine Betreute zufrieden ist und für mich ist es wenig Aufwand. Und das ist so der Bereich, wo ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen gucken, wie können wir das dem System, dem Hilfesystem und insbesondere den betreuten Menschen also so einfach wie möglich machen, ohne dass wir über das, was wir für richtig halten, hinausgehen. Man trifft sich mal in der Mitte, man unterstützt die anderen. Das ist so ein ehrenamtlicher Bereich, wo alle Betreuer und Betreuerinnen immer auch mit beschäftigt sind.
Das heißt, man kann schon sagen, dass man als Berufsbetreuer doch mehr machen muss, zwangsläufig, weil es einfach gewisse Situationen gibt, die das notwendig machen, aber das dann letztendlich auch nicht vergütet wird, weil es gibt die Aufgabenkreise, die eigentlich klar gewisse Sachen innehaben und da ja auch gewisse Grenzen bestehen. Und wenn Sie jetzt sagen würden, ich bestelle die Schuhe jetzt nicht, dann müsste jemand Externes beauftragt werden, der sich dann um die Schuhe kümmert. Das würde dann Kosten für die betreute Person zur Folge haben oder es gibt dann eben keine Schuhe.
Genau, das wäre die Konsequenz. Also meine Aufgabe wäre zu organisieren, dass sie neue Schuhe bekommt. Eine Möglichkeit wäre, einen Antrag auf Eingliederungshilfe zu stellen, also eine andere Sozialleistung. Das ist eine sehr mühselige Geschichte und eine sehr teure Geschichte und es macht nur dann Sinn, wenn es eine regelmäßige Sache ist. Für einmalige Sachen macht es überhaupt keinen Sinn. Das wäre die formal richtige Lösung. Die macht aber allen Beteiligten sehr, sehr viel Arbeit. Oder ich finde eine schnelle Lösung um die Ecke und dann ist es geregelt. Ich finde das eigentlich richtig, das so zu machen. Die Schwierigkeit ist dabei, dass wenn ich eine Betreuung neu bekomme und es gibt schon ein Hilfesystem, wo andere Menschen auch meine Betreute unterstützen, dann sagen alle sofort, endlich ist ein Betreuer da und wir können uns zurückziehen. Wir tun weniger. Wir haben bisher sowieso zu viel gemacht. Jetzt macht der Betreuer das alles. Und dann muss ich mich erstmal da gegen diese Ansprüche schon wehren und sagen, nee, ich organisiere nur Hilfen. Ihr macht doch das, ihr macht eure Jobs und das ist eure Pflicht. Und jetzt komme ich zusätzlich dazu und ich tue auch die Dinge, die meine Pflicht sind. Und dadurch habt ihr nicht weniger Aufgaben, sondern ihr habt das Gleiche zu tun wie vorher. Zusätzlich bin ich noch da, weil das Gericht entschieden hat, dass jemand eine zusätzliche Unterstützung braucht. Aber das bedarf schon unendlich viel Energie. sich da frei zu kämpfen und nicht ja zu zusätzlichen Aufgaben zu haben. Und eine Folge davon, dass die Dienste ihre Sachen dann weniger machen, ist, dass man in den Graubereich rutscht und streiten muss und sagen, wer ist denn dafür jetzt zuständig? Wer macht denn die Post auf? Wo kommt sie denn hin? Liest sie jemand mit der Person vor? Wer stellt die Anträge? Macht das die Eingliederungshilfe? Macht das jemand im Heim oder unterstützt der Berufsbetreuer? Da rutscht man ganz schnell in den Graubereich, wo viel gekämpft werden muss. Und dadurch ist es schwierig, Energie für diesen Schwarzbereich, für den ehrenamtlichen Bereich zu haben, der aber so wichtig und so verbindlich und so angenehm für die betreuten Menschen ist. Und da habe ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wäre übertrieben, weil das fühlt sich unprofessionell an, aber kein gutes Gefühl dabei, wenn ich sagen muss, okay, für diesen Schwarzbereich, für das Ehrenamtlich habe ich keine Zeit. Ich muss mich um die Pflichtaufgaben kümmern. Das ist eine doofe Situation.
Würden Sie sagen, es gibt eine Möglichkeit oder es würde Sinn machen, die Aufgaben, die Sie jetzt so in den Schwarzbereich zählen, also zum Beispiel der Kühlschrank muss voll sein, es müssen Schuhe besorgt werden, der Betreute muss auch mal zum Arzt gebracht werden, sagen wir mal, die fallen in den Schwarzbereich, diese Aufgaben. Würden Sie sagen, es würde Sinn machen, diese Aufgaben in den Pflichtbereich zu übertragen oder schieben zu können, im Sinne von, wir bekommen eine bessere Vergütung, also haben im Grunde mehr Zeit, weil wir bekommen mehr Stunden bezahlt und können dann auch solche Aufgaben übernehmen, weil sie eben dementsprechend vergütet werden? Oder würden Sie sagen, nee, ich bin wirklich rechtlicher Betreuer, ich habe hier ganz klare Aufgaben und Pflichten und für eben solche Aufgaben muss es zwangsläufig eine gesetzliche Regelung geben, wie solche Sachen einfacher und schneller organisiert werden können und dann auch einheitlich organisiert werden können, damit man eben genau weiß, okay, derjenige füllt den Kühlschrank auf und der organisiert die Schuhe und an diese Stellen kann ich mich wenden.
Also dazu brauche ich zwei Sätze zur Betreuervergütung. Die Betreuervergütung ist ja seit vielen, vielen, vielen Jahren erstens sowieso schon viel zu niedrig und zum Zweiten gibt es keinen Inflationsausgleich. Das heißt, selbst wenn die Stundenvergütung gleich ist, habe ich jedes Jahr weniger Geld, weil es nicht an die Inflation ausgeglichen wird. Und ich kann jedes Jahr von dem gleichen Einkommen, das ich habe, mir weniger kaufen. Das ist jetzt schon die Situation. Wenn das Ganze steigen würde, also wenn mehr Vergütungen gäbe, eine höhere Vergütung, dann würde ich sagen, okay, endlich kann ich die Aufgaben, die meine Aufgaben sind, sinnvoll und in Ruhe tun und ich muss nicht so schnell wie möglich und nicht nach 5 Minuten Unterhaltung schon sagen, oh, ich muss jetzt leider zum nächsten Termin. Es gäbe mehr Möglichkeiten und öfter sich um meine Betreuten zu kümmern im persönlichen Gespräch. Das heißt, meine Qualität, meine Betreuungsqualität würde sich erhöhen, wenn ich mehr Möglichkeiten hätte. Zusätzliche Aufgaben stehen bei mir sozusagen gar nicht an, aber wenn es theoretisch so wäre, dass die Vergütung so hoch geht, dass es zusätzliche Aufgaben gibt, dann würde ich sagen, es ist wichtig, trotzdem die Organisation von Dingen und das praktische Tun von Dingen weiterhin absolut getrennt zu haben. Also das Füllen eines Kühlschrankes ist die Pflicht zum Beispiel eines Pflegedienstes, der am Körper arbeitet, der putzt und der einkauft. Oder es ist Aufgaben der Eingliederungshilfe, gemeinsam mit der betreuten Person eine Liste zu machen, das ist einzukaufen. Jetzt gehen wir aber zusammen los mit dem Rollstuhl bis zum nächsten Edeka und kaufen da die Dinge ein. Das ist praktisches Tun und das ist niemals Aufgabe von Berufsbetreuern oder Berufsbetreuerin. Das ist bei Ehrenamtlichen ganz anders. Deswegen unterscheidet sich die Arbeit absolut. Aber Berufsbetreuer machen nicht die Dinge selbst, sondern die Aufgabe ist, sie zu organisieren. Da finde ich wichtig, dass das weiterhin auch getrennt bleibt. Also ich organisiere, dass jemand den Betreuten zum Arzt bringt, aber ich bringe ihn nicht selber hin. Außer es gibt einen guten Grund, warum der Betreuer, die Betreuerin beim Arzt dabei sein muss. Zum Beispiel meine Betreute sagt, also das ist mein Hausarzt, den finde ich ganz toll. Manchmal verstehe ich den nicht, weil er ein bisschen nuschelt und dann spricht er auch in der Sprache, die ich nicht so gut verstehe. Aber ich soll demnächst operiert werden. Das wäre toll, wenn Sie mitkommen können. Dann ist es meine Aufgabe. Und das ist auch gar keine Frage. Da muss ich mit hin, weil es wird jemand aufgeklärt über eine OP. Das kann sie nicht alleine. Also bin ich dabei und versuche das, soweit ich das denn verstehe, das ist ja schon schwierig, in eine Sprache zu übersetzen, dass meine Betreute weiß, worum es geht und was die Risiken sind. Und dann kann sie eine Entscheidung treffen, ja, ich will die OP oder ich will die OP nicht. Aber normalerweise bringe ich Leute nicht zu Ärzten, sondern das ist Aufgabe der Eingliederungshilfe oder von Ehrenamtlichen. Manchmal gibt es Angehörige, die man anrufen kann, aber gerade bei meinen Wilden gibt es oft viel Krach mit den Angehörigen, sind früh ausgezogen, es war Gewalt in den Familien. Das ist oft kein familiäres Hilfesystem, dass ich da immer organisieren muss, wie kommen die zum Arzt, wenn sie nicht alleine.
Sie haben eben gesagt, das ist Aufgabe von Ehrenamtlichen. Meinen Sie dann ehrenamtlich-rechtliche BetreuerInnen oder eher Ehrenamtliche, die dann eben so Tätigkeiten machen wie Kühlschrank auffüllen oder die Schuhe besorgen, also solche speziellen Aufgaben?
Nee, jemand aus dem Hilfesystem. Es kann eine Nachbarin sein, eine Angehörige, im besten Fall, wenn das so vereinbart ist, Pflegedienst oder Eingliederungshilfe oder andere Hilfen. Wenn eine ehrenamtliche Betreuung da ist, dann bedeutet das, das ist eine im Vergleich zu meinen Betreuungen eine einfachere Betreuung. Und die Ehrenamtlichen haben ja oft wesentlich weniger, machen es nicht hauptberuflich und haben auch mehr Zeit, sich hinzusetzen und in aller Ruhe zu klönen. Diese Zeit habe ich nicht. Ich wünschte sie mir, weil ich bin Sozialpädagoge, ich weiß, je besser der Kontakt zu meinen betreuten Menschen ist, umso leichter ist in aller Regel die Arbeit, wenn wir uns gut kennen und eine Basis haben für, es kann mal was schiefgehen und niemand muss gleich die Sachen in die Grütze schmeißen, sondern anrufen und sagen, Mensch, das war aber komisch, Herr Fundel, was haben Sie denn da gemacht? Das geht viel leichter, wenn man sich gut kennt. Aber ich muss die Kontakte oft auf praktische Begegnungen begrenzen, weil ich nicht genügend Zeit habe. Und zum Glück gibt es Ehrenamtliche, die das nicht müssen. Das heißt, sie haben beispielsweise drei Betreuungen und können sich hinsetzen und klönen. Und vielleicht gehen die noch mal eine Runde um Block oder im Botanischen Garten hier in Freiburg. Das ist toll, dass sie das können. Ich kann es leider nicht. Aber dann gibt es keine Ehrenamtliche. Dann gibt es keine Berufsbetreuung mehr, sondern dann gibt es nur eine Ehrenamtliche. Zum Beispiel, weil jemand wie ich vorher die anstrengenden, die schwierigen, die komplexen Sachen geregelt hat. Jemand ist im Heim. Ein Jahr ist zum Beispiel vorbei. Alle Sachen sind klar. Alle Anträge sind gestellt und dann sagt das Gesetz, muss ich dem Gericht sagen, liebes Betreuungsgericht, dies ist eine Betreuung, die kann auch eine ehrenamtliche Person führen. Und dann gibt es ein Clearing-Verfahren, wo geguckt wird, ob eine geeignete ehrenamtliche zur Verfügung steht, manchmal ja und manchmal nein. Wenn nein, dann kann ich die Betreuung weitermachen, aber alle Beteiligten wissen, es könnte eigentlich eine ehrenamtliche machen. Das ist selten der Fall. Das sind eher einfache Betreuungen, davon habe ich nicht so viele, sondern bei den Berufsbetreuern stauen sich natürlich die schwierigen Betreuer.
Was würden Sie sagen, wie viele Stunden wären denn angemessen so im Durchschnitt, was Sie pro Monat für eine betreute Person gerne aufwenden würden, um in Ihren Augen qualitativ hochwertige und menschenwürdige Arbeit leisten zu können?
Also, das ist nicht so einfach. Zum einen gibt es einen Stundenlohn. Das sind bei Menschen, die ein Studium abgeschlossen haben, 47 Euro pro Stunde. Arbeitgeber brutto. Davon habe ich noch, falls ich ein Auto brauche, kein Auto bezahlt, noch kein Büro und noch keine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bezahlt. Also, ich sage immer, wenn ich will, dass mir jemand zu Hause eine Stunde Glühbirnen reindreht, muss ich 2 Stunden arbeiten, weil die Elektroperson. Der Mensch, der die Elektrosachen macht, der kriegt 90 Euro, ich kriege 47. Das heißt, erstens, der Stundenlohn ist viel, 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 viel zu wenig. Und dann wird der Lohn nach einem bestimmten System ausgezahlt. Die beiden Extreme sind, wenn ich jemanden über 2 Jahre habe, die Person ist im Heim und sie bekommt Sozialleistungen, bekomme ich im Monat 2,5 Stunden bezahlt. Das bedeutet, ich kann einen Antrag stellen, kann einmal kurz hinfahren und das war's, die Zeit ist rum. Das ist nicht der Alltag. Der Alltag ist, es muss ein Schwerbehindertenausweis verlängert werden. Ich muss hin, weil es Konflikte gibt. Die Tochter sagt, meine Mutter fühlt sich im Heim nicht wohl. Das heißt, ich brauche mehr Zeit für diese Zielgruppe, die bekomme ich aber nicht bezahlt. Das andere Extrem ist, wenn jemand vermögend ist, also ein Vermögen über 10.000 Euro hat, eine neue Betreuung ist und in der eigenen Wohnung lebt, dann bekomme ich am Anfang 8,5 Stunden bezahlt. Das ist was, mit dem man hinkommen kann. Aber degressiv geht das Geld runter, sozusagen, je länger ich jemanden habe, weil die Idee des Gesetzgebers ist zu sagen, naja, irgendwann hast du die Sachen auch mal geregelt und dann ist Ruhe. Da ist auch was dran. Das ist nicht falsch, diese Idee. Das Problem ist nur zum Beispiel bei meiner Zielgruppe, das ist doch meinem Drogenabhängigen egal, ob ich den seit länger als 2 Jahre habe. Wenn der einen lebensgefährlichen Absturz hat, dann bin ich dabei. Und zwar viele, viele, viele Stunden. Mit allen Diensten, mit der Psychiatrie, mit der Hausärztin, mit den Leuten im Haus, wo er Krawall geschlagen hat. Mit der Staatsanwältin, wenn er eine Straftat begangen hat. Das heißt, da toben die Stunden in mein Büro rein und ich kann es nicht ändern und ich kriege sie nicht bezahlt, weil das System so ist, dass er leider jemand ist, der eigentlich nur noch viel weniger Stunden braucht. Bei meiner Zielgruppe passiert das einfach immer mal, dass die Krankheiten, die Einschränkungen in Wellen da sind. Für meine Zielgruppe ist dieses System nicht sinnvoll. So, das heißt, der erste Schritt wäre zu sagen, okay, liebe Betreuer und Betreuerin, seit vielen, vielen Jahren kriegt ihr jetzt diese mit dem Studium die 47 Euro, da müssen wir jetzt wirklich mal auf 70 Euro hochgehen oder 75, damit ihr überhaupt mal wieder das Ganze nachholen könntet, was ihr bisher zu wenig hattet. Das wäre ein auskömmliches, bezahltes Einkommen für einen derart verantwortungsvollen Job, wie wir ihn haben als Berufsbetreuer. Das wäre das Erste, es muss mehr Geld geben. Die Schwierigkeit daran ist, wir werden aus der Justizkasse bezahlt. Also das Gericht, die Amtsgerichte vor Ort beauftragen, erlassen einen Beschluss, Herr Fornell soll in den und den Bereichen arbeiten und dafür hat er Anspruch auf eine Vergütung, die kann ich dann abrechnen. Dadurch ist es in der Justizkasse. In der Justizkasse sind auch Richter und Richterinnen, Staatsanwältinnen, Angestellte der Justiz, da sind ganz, ganz viele andere Menschen drin und die Berufsbetreuer sind eine ganz kleine Gruppe. Mhm. Und die Justizminister der Länder, die diese Gelder dafür bezahlen müssen, haben überhaupt kein Interesse, dass der Batzen Berufsbetreuer größer ist, weil die kriegen ja nicht mehr Geld. Also in aller Regel, das würde bedeuten, nee, wir können leider keine weiteren Richter einstellen, was zur Konsequenz hat, dass bestimmte Menschen, die angeklagt sind, die nach einer bestimmten Zeit nicht vor Gericht kommen, dass sie freigelassen werden. Es wird gar nicht verhandelt, sondern es gibt zu wenig Richterinnen, also werden die freigelassen. Die dürfen einfach nicht mehr festgehalten werden. Das geht natürlich auch nicht. Und vor diesem Problem stehen die Justizminister und Justizministerinnen. Das kann ich gut verstehen. Also muss mehr Geld in das Justizsystem. Aber das sind natürlich Verhandlungen eines Gesamthaushaltes in einem Bundesland. Das Sozialsystem sagt, wir brauchen mehr. Und das Rentensystem sagt, wir brauchen mehr. Und mehr Geld muss irgendwo herkommen. Also ich sehe die Schwierigkeiten. Und trotzdem ist es notwendig, Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen werden viel zu schlecht bezahlt.
Gibt es da keine Möglichkeit der Querfinanzierung, also zum Beispiel von anderen Bereichen? Wenn ich überlege, wir haben eine starke Wirtschaft in Deutschland, wenn eine Unternehmenssparte in den sozialen Bereich Abgaben abgibt, verpflichtend?
Das wäre ja sowas wie, wir spenden an bestimmte Bereiche, wo wir es für sinnvoll halten, dass die gut ausgestattet sind. Das finde ich dem Grunde nach nicht falsch. Aber was bedeutet das in der Konsequenz? Das bedeutet erstens, dass wir einsehen, okay, es gibt Bereiche, die können gar nicht mehr arbeiten ohne private Spenden. Und das bedeutet zweitens, private Spender entscheiden, welche Bereiche, die Aufgaben des Staates sind, gut ausgestattet sind. Das, finde ich, darf nicht sein. Ich sage mal das Beispiel Tafeln. Ich finde die Tafeln total toll. Ohne die Tafeln würden einige von meinen Betreuten viel, viel weniger Möglichkeiten haben, sich, sagen wir mal, einigermaßen zu ernähren. Die erreichen unglaublich viele Leute. Wir haben ungefähr 1000 Tafeln in Deutschland. Gleichzeitig bedeutet es aber, dass manchmal Betreute von mir im Jobcenter sind und sagen, ich komme mit meinem Geld nicht hin. Dann sagt das Jobcenter, dann gehen Sie doch zur Tafel. Das heißt, der Staat entlastet sich natürlich dadurch, dass es so viele Tafeln gibt, die Leute auffangen und sagt, okay, aber dann braucht ihr auch nicht mehr Geld, sondern ihr könnt jetzt zu den Tafeln gehen. Und der nächste Schritt ist, dass wir vor den Kirchengemeinden so Tonnen haben, wo Feuer ist und einmal am Tag gibt es eine normale Suppe. Das ist das System der USA. Da finde ich nicht, dass wir uns auch nur einen Millimeter in diese Richtung bewegen sollten. Und das tun wir leider. Das heißt, zusammenfassend, der Staat muss gefälligst seine Aufgaben wahrnehmen, auch im Sozialbereich und darf nicht auf Spenden angewiesen sein. Und ich halte es für falsch, dass reiche Menschen, zum Beispiel eine funktionierende Wirtschaft oder Millionäre, entscheiden, wohin sie ihr Geld geben, weil ihnen das gerade gut passt. Wenn das frei entschieden würde, dann würden manche Menschen, die einem nicht passen, verhungern, wie zum Beispiel Bettler und Bettlerinnen. Und Tierschutzvereine, weil wir unsere Hunde alle lieb haben, würden auf einmal irrsinnig viel Geld haben. Das scheint mir kein sinnvolles System.
Würde es irgendeine andere Möglichkeit geben, weil Sie haben das ja eben gut beschrieben, was die Problematik ist und warum BerufsbetreuerInnen nicht mehr Geld bekommen, obwohl das ja ein sehr wichtiger Job ist. Gibt es denn irgendwelche andere Möglichkeiten, um das Finanzielle zu steigern?
Also ich habe erstmal keine Ahnung. Eine Bezahlung aus einer Justizkasse ist ja für Menschen, die im Auftrag der Justiz unterwegs sind, zunächst mal sinnvoll. Also, oder ich formuliere das anders. Wenn in Freiburg der Präsident des Amtsgerichtes sagen würde, wir haben zu wenig Richter und Richterinnen, deswegen können wir unsere Aufgaben nicht mehr erfüllen, dann macht es ja keinen Sinn, wenn dann Hertie oder Karstadt sagen, okay, wir zahlen euch eine halbe Richterstelle. Das geht nicht. Weil die Justiz ist unabhängig. Das darf natürlich auf keinen Fall sein. Und das sind schon Bereiche, die manchmal schwierig sind. Ich sage nur Parteispenden. Also warum in aller Welt sollte ein Unternehmen Hunderttausende von Euro an eine Partei geben, nur um die Partei an sich zu unterstützen, wenn er gar keine eigene Idee hat? Also der will doch damit was. Warum sollte jemand eine bestimmte Richtung unterstützen, wenn ich gar nicht will, dass die Richtung in meinem Interesse arbeitet? Das heißt, Parteispenden zum Beispiel, finde ich, gehen gar nicht. Und genauso gehen Spenden an den öffentlichen Dienst nicht, wie an Richter oder Richterinnen und damit auch an Betreuer und Betreuerinnen nicht. Also diesen Teil kann ich mir nicht vorstellen und würde ich auch für gefährlich halten, wie ich schon Parteispenden für gefährlich halte. Natürlich gibt es Möglichkeiten, Betreuer und Betreuerinnen selber gucken können, sich die Arbeit zu erleichtern. Aber das ist im System und das tun die allermeisten ja auch schon, nämlich eine gute Zusammenarbeit, sich austauschen bei Fällen, Intervision, also sich gegenseitig stärken und Fragen beantworten, wo, dass man sich mal auskotzen kann vor den Kolleginnen und Kollegen und sagen, ich halte das nicht aus, wie in aller Welt soll denn das gehen? Also dafür muss Platz sein und viele schaffen sich diesen Platz auch. Oder zu sagen, ich arbeite nicht allein, was wir machen jetzt in meinem Fall, die Drogis und die psychiatrisch Erkrankten, sind ein so komplexes Klientel, da kann man erstens gar nicht Fachmann für sein oder Fachfrau, das geht nicht, sondern es passiert immer wieder was Neues. Das ist ja auch toll im Übrigen, das ist ja einer der hervorragenden Bereiche des Berufes. Ich lerne jeden Tag, es gibt keinen Tag, wo ich nicht irgendwas dazu lerne. Das ist super. Aber es ist eben entsprechend komplex und da ist es gut, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Nicht zu Hause zu hocken, sondern in ein Büro zu gehen. Nicht allein in einem Büro zu sein, sondern gemeinsam mit anderen. Nicht die ganzen Finanzen oder je nachdem, wo die Schwächen von einem sind. Die Finanzen sind meine Schwäche. Ich hasse es, bei irgendeiner Abrechnung bis auf den Cent genau irgendwas ausrechnen zu müssen. Deswegen habe ich eine Mitarbeiterin eingestellt, die macht das. Die findet das toll, die ist pingelig und sagt, nee, Herr von Nell, so geht das nicht. Das müssen wir genauer machen. Das ist das, was ich brauche. Und da ist es gut, ein Gegenüber zu haben, dass die Dinge, die meine Schwächen sind und niemand kann ja alles, zu ergänzen. Und die Kolleginnen und Kollegen sagen dann, ja, kostet aber Geld. Ich sage, das stimmt. Aber es sorgt ganz oft für viel mehr Lebensqualität. Ich werde zu Hause nicht von Mann, Kind, Hund, Briefträger und so weiter und so fort gestört. Ich kann konzentriert im Büro arbeiten und ich habe jemanden, der meine Schwächen ausgleicht, sodass ich besser in meinen Stärken arbeiten kann. Also da, und das machen ja auch schon viele Kollegen, so gut es geht. Also, aber das sind Bereiche, sich selber zu entlasten. Ein weiterer Bereich ist eine gute Netzwerkarbeit. Also nicht die Betreuungsbehörde schlägt Betreuer vor und guckt, ob die betreuten Menschen überhaupt eine Betreuung brauchen. Auf der anderen Seite zu sehen und zu sagen, okay, das sind die Feinde, die Behörde, sondern zu sagen, nee, wir haben eine Schwierigkeit in diesem System und wir versuchen gemeinsam das System zu lösen. Wir treffen uns regelmäßig, wir besprechen unsere Schwierigkeiten. Manchmal ist das Gericht dabei, weil es wichtig ist, mal wieder mit Rechtspflegern und Rechtspflegerinnen in Kontakt zu treten, weil es größere Schwierigkeiten bei einem Thema gibt. Also Zusammenarbeit in Form von Netzwerken ist wichtig und erleichtert die Arbeit. Aber für die alten Kolleginnen und Kollegen, die das immer schon machen, und für die neuen Kolleginnen und Kollegen, für die das selbstverständlich ist, ist es überhaupt nichts Neues. Sondern es gibt einfach so einen kleineren Teil von Kolleginnen und Kollegen, wo ich denke, okay, bisschen Anschubserei wäre gut, sich da noch besser zu organisieren. Aber das Ganze ist systemimmanent sozusagen. Man kann es sich da ein bisschen leichter machen. Es wird nicht erweitert in Richtung von, ihr bekommt mehr Geld, damit es euch leichter fällt, jemanden einzustellen. Also das ist bisher nicht der Fall. Und der Berufsverband, bei dem ich aktiv bin, der Bundesverband der Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen in Hamburg, kämpft sehr dafür seit vielen Jahren und wird auch manchmal gehört von der Politik, dass es deutlich mehr Geld gibt. Aber die Schwierigkeit ist, wenn der Bundestag mit Mehrheit sagen würde, ja, das finden wir toll, ihr kriegt mehr Geld, dann muss das Ganze noch durch den Bundesrat. Und da sitzt wieder jetzt in meinem Fall zu Recht die Justizministerin von Baden-Württemberg und sagt, nö, wir haben gar nicht mehr Geld, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen, wir können dir nicht mehr Geld bezahlen. Das heißt, es ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz und die Länder bremsen aus ihrer Sicht völlig zu Recht, wo sie können. Aber wenn sie das weiter tun, wird dieses System auseinanderknallen, weil es gibt jetzt schon viel, viel, viel zu wenig Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen. Die Betreuungsbehörde ruft mich, sagen wir, 14-tägig an und sagt, Herr von Nell, können Sie vielleicht noch eine Person nehmen? Und ich weiß ganz genau, welcher Druck dahinter steht und muss dann sozusagen auch üben, Nein zu sagen, nee, ich bin drüber, das geht nicht, auch wenn es mir schwerfällt. Und die Kolleginnen und Kollegen verstehen das total gut, aber trotzdem haben sie diesen Druck von, wir müssen irgendwie die Betreuung unterbringen. Weil das Gesetz sagt, Betreuung, die nicht Berufsbetreuer und Betreuerinnen machen und die notwendig sind, müssen die Behörden selber machen. Und das bedeutet, wir verlagern Betreuung in die Verwaltung. Die gleiche Betreuungsbehörde, die versucht rauszukriegen, braucht jemand überhaupt eine Betreuung? In der gleichen Abteilung sitzen Leute, die auch Betreuung machen. Und die haben natürlich, die Behörde hat ein Interesse, so wenig wie möglich Betreuung zu kriegen, weil sonst muss sie mehr Leute einstellen. Und der Sozialhaushalt ist ja auch nicht gerade der, der am beliebtesten ist und ist auch nicht gerade der, der immer weniger wird, sondern der wird mehr. Und die Behördenspitze, der Leiter des Sozialamtes oder im Landkreis der Landrat sagt, nee, ich kann nicht noch mehr in euer System reinpumpen, ich habe noch andere Sachen, ich muss auch noch das und das unterstützen und sowieso muss ich sparen. Das heißt, es braucht viel mehr Personal für Behördenbetreuung und das gibt es aber nicht, weil es muss auch bezahlt werden, aber vom Sozialetat, immerhin nicht vom Justizetat, aber wir verlagern damit nur das Geld in den Sozialetat Und auch da gibt es einen Riesenstreit, wie man das Problem lösen soll. Und zumindest in meiner Kommune und drumherum, also Freiburg und Landkreis Brasker-Hochschwarzwald, funktioniert diese Zusammenarbeit hervorragend. Es wird gefragt, es wird Rücksicht genommen. Es wird akzeptiert, wenn jemand sagt, nee, solche Leute kann ich nicht nehmen. Es ist eine wunderbare Zusammenarbeit.
Haben Sie auch Netzwerktreffen, also wirklich offizielle Treffen, wo Sie sagen, okay, wir treffen uns alle 3 Monate?
Ja, es gibt alle, also 3-mal oder 4-mal im Jahr gibt es ein Treffen der Berufsbetreuer und Berufsbetreuerin Stadt Freiburg und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, also die Umgebung von Freiburg. Da kommen ungefähr 50, 60 Leute. Und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Betreuungsbehörden. Und manchmal gibt es eine externe Referentin, die sagt, okay, jetzt ist das Thema Erbschaft mal dran. Oder ein Richter, eine Richterin kommt und erzählt, was da gerade bei Gericht los ist mit der Einführung der E-Akte und mit EBO, wo alle demnächst mitarbeiten sollen. Das heißt, da wird sich fachlich ausgetauscht. Da kann auch mal gesagt werden, wo wieder eine Schwierigkeit ist. Und da haben alle ein offenes Ohr dafür, haben viele von uns da gemeinsame Interessen und müssen wir da einen Schritt weiter gehen, als es einfach nur so zu ertragen. Und dann entsteht manchmal ein offener Brief, manchmal wird der BDB gebeten, könnt ihr da mal aktiv werden. Manchmal kommen bei bestimmten Amtsgerichten die Gelder für die Betreuer und Betreuerinnen, das einem zusteht, wenn eine 3-Monats-Frist rum ist, Monate später und die Leute und die Kolleginnen und Kollegen kriegen auf einmal kein Geld und müssen das irgendwie überbrücken und wissen nicht wie. Und da muss dem Gericht dann mal gesagt werden, hey, so geht es aber nicht, wenn ihr weiter wollt, dass bei euch Betreuer und Betreuerinnen arbeiten, dann müsst ihr mal zumindest das Geld auszahlen. Und manchmal, und das war jetzt nicht in Baden-Württemberg, gibt es so Antworten wie, nun stellt euch mal nicht an, ihr könnt ja wohl mal 2-3 Monate überbrücken. Bei uns ist gerade die Umstellung auf E-Akte. Und das sagen Leute, die Beamte und Beamtinnen sind, genau wissen, was auch immer passiert, sie kriegen ihr Gehalt. Das heißt, es ist manchmal sehr schwer zu ertragen auch, dass das Gegenüber nicht die Idee hat von, okay, wer was geleistet hat, der muss so ein Geld dafür kriegen, sondern nö, im Moment geht es gerade nicht so gut. So, und dann manchmal frage ich nach, ganz freundlich und vorsichtig, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie kriegen 2 Monate Ihr Gehalt nicht, was das bedeuten würde, was Sie nicht finanzieren könnten und wie ist es denn mit Ihrer Miete und so weiter und so fort. Und so geht es uns auch. Da versuche ich ein bisschen Verständnis für zu wecken. Dieses Verständnis bekomme ich öfter mal, aber dann ist es trotzdem einfach schwierig. Aber das sind Punkte, wo man da genauer hingucken muss. Also ja, es gibt in Freiburg eine regelmäßige Treffen.
Wir haben vorhin erzählt von den Menschen, die Drogenprobleme haben, dass es da immer wieder Zeiten gibt, wo sie viele Stunden arbeiten müssen, zwangsweise, und die dementsprechend nicht vergütet werden. Was würde denn passieren? Ich sag mal, Sie bekommen 2,5 Stunden pro Monat für einen Menschen, der drogenabhängig ist. Also das bedeutet, dass Sie auch in einer Akutphase von dem Menschen wirklich nur 2,5 Stunden arbeiten würden, nur fiktiv gesprochen. Damit man einfach mal sieht, was das wirklich für Auswirkungen hätte, wenn Sie sich wirklich nur an diese 2,5 Stunden halten würden.
Also die Nachteile für manche von meinen Betreuten wären ungeheuer. Ich werde ja von allen Beteiligten sozusagen als Ersatzschaltstelle für die betreute Person gesehen. Das heißt, die Drogenabhängige hat einen Rückfall. Niemand weiß erstmal, wo sie ist. Sie schreit im Haus rum, die Nachbarn beschweren sich. Die können sie aber nicht ansprechen, weil sie schreit gerade im Haus rum. Das heißt, sie rufen mich an und sagen, machen Sie mal was. So, das heißt, ich kann dann die Polizei anschalten, ich könnte hinfahren, ich kann die Nachbarn beruhigen, ich kann Verständnis wecken. Gleichzeitig muss ich den Datenschutz einhalten und kann nicht einfach sagen, ja, die spinnt halt gerade und morgen ist wieder gut. Und so oft ist es ja auch nicht so. Dann muss ich, wenn die Polizei eingetroffen ist, ruft die Polizei mich an, wenn sie weiß, dass ich der Betreuer bin. Das heißt, ich muss mit der Polizei verhandeln. Ist es jetzt gut, wenn die Betreute ins Krankenhaus kommt? Ist sie gefährlich für sich selbst oder andere? Das muss die Polizei zwar vor Ort beurteilen, aber natürlich fragt sie mich auch, weil ich oft eine längere Erfahrung mit den Leuten habe. Da muss sie auch die Interessen der Nachbarschaft berücksichtigen. Das heißt, das sind Systeme, wo ich eingreifen muss und nicht einfach sagen kann, meine Zeit ist leider um. Der Kontakt zum Hausarzt bricht ab, weil niemand weiß, wer der Hausarzt ist. Jemand wird von der Polizei, zum Beispiel wegen Eigengefährdung, in die Psychiatrie gebracht. Die Ärzte und Ärztinnen vor Ort sehen die Person in dem Moment und wissen nichts zum Hintergrund, Klammer auf, außer es gibt schon Akten von der Person, Klammer zu, und müssen aufgrund der momentanen Ansicht entscheiden. Oder da blinkt auf, aha, Betreuer Klaus von Nell, also rufen Sie mich an und sagen, Herr von Nell, gibt es da Geschichten? Haben Sie Arztbriefe von anderen Psychiatrien? War die schon mal auf der Reichenau und ist jetzt in Emding? Was können Sie uns über die Krankheitsbilder sagen? Wer ist der Hausarzt oder die Hausärztin? Das heißt, es gibt in akuten Fällen immer wieder die Notwendigkeit, sich mit dem Betreuer oder der Betreuerin auszutauschen. Und wohlgemerkt, es gibt ja einen Haufen Menschen, es sind ja nicht so gemessen an der Bevölkerung, haben ja nicht viele einen Betreuer oder eine Betreuerin. Aber wenn sie sie haben, sind sie dann im Nachhinein heilfroh, dass so viele Sachen geregelt worden sind, gerade in akuten Phasen von Rückfällen bei Alkohol oder bei illegalen Drogen.
Das heißt, das wäre schon sehr gravierend, wenn sie dann wirklich nur ihre 2,5 Stunden einhalten würden. Und im Grunde wäre das ja auch nicht machbar, weil das wäre unterlassene Hilfeleistung, gehe ich von aus, weil sie ja den Aufgabenbereich übertragen bekommen haben, also zum Beispiel Gesundheit. Wenn sie dann sagen, ja gut, da kann ich mich aber nicht dran halten oder ich halte mich jetzt nur an diese 2,5 Stunden, dann könnte man ihnen ja auch vorwerfen, das wäre unterlassene Hilfeleistung, weil sie führen ihren Job im Grunde nicht ordnungsgemäß aus.
Ja, ich kann nicht genau beurteilen, wie weit, was die strafrechtliche Folge wäre, aber wenn klar wäre, ich mache sozusagen, ich nenne es mal Dienst nach Vorschrift, dann würde sehr, sehr schnell irgendein Beteiligter, in aller Regel das Betreuungsgericht, sagen, wir haben nicht den Eindruck, dass Sie befähigt sind für die Arbeit eines rechtlichen Betreuers. Wir bitten mal die Betreuungsbehörde zu überprüfen, ob sie überhaupt in der Lage sind, die Betreuung zu machen. Und dann kann es schon sein, dass wenn solche Sachen sich häufen oder zusammenkommen oder mehrere Beschwerden gibt, dass dann die Behörde sagt, nee, wir nehmen Ihre Registrierung zum Betreuer zurück und Sie können einfach als Betreuer nicht mehr arbeiten. Also es wäre auf jeden Fall eine Pflichtverletzung, wenn ich meine Pflicht nicht tun würde, unabhängig von den Stunden. Dafür gibt es ja eben diese pauschale Bezahlung. Also es wird ja nicht real nach diesen Stunden bezahlt, das ist ja nur das Rechenmodell, nach dem ich abrechnen kann. Real ist die Idee eben, es ist eine Mischung aus, ich habe einfache Betreuung, mittlere und schwierige Betreuung und es wird schon irgendwie hinkommen. Das ist so ein bisschen die Idee. Und es kommt einfach nicht irgendwie hin. Das heißt, dieses Nicht-Hinkommen ist der Bereich, vor dem wir jeden Tag stehen und wo wir nicht genau wissen, wie wir damit umgehen können. Und ein Teil der Lösung ist auf jeden Fall eine höhere Vergütung mit dem leichteren Hinkommen. Das bedeutet nämlich, ich kann es mir finanziell zum Beispiel leisten, weniger Betreuung zu nehmen und kann mich mehr auf die Menschen konzentrieren, die ich habe. Oder ich kann eine zweite Angestellte einstellen, die noch andere Bereiche mir abnimmt und ich kann mich auf den Kontakt mit den Betreuten und mit dem Hilfesystem konzentrieren. Also mehr Geld würde auf jeden Fall die Arbeit erleichtern und die Arbeitsqualität deutlich erhöhen. Weil natürlich, ich hatte das ja am Beispiel der persönlichen Kontakte schon gesagt, meine Betreuten sagen manchmal, alles klar, Herr Fundel, Sie wirken heute so eilig. Und ich sage, das tut mir richtig leid. Wir haben jetzt eine bestimmte Zeit gehabt, aber leider drängelt es. Ich muss jetzt ins Krankenhaus fahren, danach muss ich ins Pflegeheim und ich habe einfach viel zu tun und bekomme zu wenig Stunden bezahlt. Da können Sie gar nichts für. Wir können leider nur die notwendigsten Sachen besprechen. Und für dieses wichtige Klönen und mal einen Kaffee trinken bleibt einfach im Alltag in aller Regel keine Zeit. Also es wäre so der eine Bereich. Der zweite Bereich wäre, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mehr mit Ärztinnen und Ärzten sprechen, würde mehr im Vorfeld gucken, kann man vielleicht präventiv Dinge tun, von denen die noch gar nicht eingetreten sind, aber ich hätte eine Idee. Ich würde mit Erlaubnis der Betreuten mehr mit dem bekannten System sprechen, also zum Beispiel den Nachbarn und Nachbarinnen oder der Familie und mehr fragen, was haben Sie denn für eine Idee? Ja, das war eine schwierige Zeit früher, aber Sie haben ja eine Idee, was könnte denn helfen, was könnte denn unterstützend sein? Immer vorausgesetzt, die Betreuten erlauben das, würde ich solche Dinge mehr machen. Das mache ich ganz wenig. Ich rufe jemanden an, stelle 5 Fragen oder Dinge, die ich unbedingt wissen muss und dann ist wieder gut. Und für mehr ist nicht Zeit. Also ich könnte gründlicher und qualitativ hochwertiger arbeiten.
Ja gut, das hört sich ja grundsätzlich erstmal ganz gut an. Das müsste halt irgendwie umsetzbar sein.
Ja.
Und da ist das Geld natürlich maßgeblich.
Unbedingt, so ist es.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie von der Betreuungsbehörde eher die komplizierten und schweren Fälle übertragen bekommen? Und ich sag mal, die ehrenamtlich-rechtlichen BetreuerInnen eher die einfacheren Fälle?
Zunächst mal ist das grundsätzlich die Idee des Gesetzgebers, das genauso zu machen. Also zu sagen, jemand, dessen Beruf das ist, der kann komplexe Dinge machen. Jemand, dessen Beruf das nicht ist und der sich ehrenamtlich engagieren will und der auch zur Tafel gehen könnte oder zum Tierschutzverein, der entscheidet sich für eine ehrenamtliche rechtliche Betreuung. Das muss ein leichter Fall sein, sonst sind Menschen überfordert. Sie haben das in aller Regel nicht gelernt, sie haben nicht die Ausbildung, nichts dergleichen. Und es ist toll für jeden, der diese ehrenamtliche Arbeit macht. Und die Betreuungsvereine arbeiten da wirklich gut und versuchen, die ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen so gut wie möglich auf die Situation vorzubereiten. Und wenn da was Überraschendes passiert, Erbschaft, dann sind die Betreuungsvereine ja auch da und unterstützen und sagen, okay, das können Sie auf keinen Fall alleine, wir wissen es auch nicht, das müssen wir eine Fachanwältin für Erbrecht fragen oder so. Also die Betreuungsvereine stehen da hinter den Ehrenamtlichen zum Glück. Bei manchen Ehrenamtlichen, also wenn ich eine Betreuung an Ehrenamtliche weitergebe, dann ist immer die Absprache. Ich habe jemanden jahrelang betreut, die Ehrenamtliche hat die Person neu, natürlich kann sie mich anrufen. Das gehört zu dem Schwarzbereich, also zu dem ehrenamtlichen Bereich. Natürlich kann sie mich anrufen und sagen, Herr Fonell, wie würden Sie denn mit dieser Situation umgehen oder das hatte ich noch nie oder ich weiß gar nicht, was ich da jetzt ankreuzen muss. Natürlich stehe ich da zur Verfügung, das ist doch völlig klar, anders geht es gar nicht. Aber das ist schon grundsätzlich die Aufteilung und deswegen haben Sie recht, wenn die Betreuungsbehörde ruft an und wenn sie den Mund aufmacht, dann ist es ein schwerer Fall. Es gibt keine leichten Fälle für Berufsbetreuer und Betreuerinnen, niemals. Sie entwickeln sich manchmal zu leichten Fällen. Es ist ein großes explosionsartiges Problem. Ich werde eingerichtet als rechtlicher Betreuer und nach wenigen Monaten ist dieses Akute zunächst mal erledigt. Und dann braucht es nur noch wenige Sachen zu tun, damit ein normales Leben meiner Betreuten weiterlaufen kann. Dann sind wir in enger Absprache zu gucken, brauchen Sie wirklich weiter eine Betreuung? Und wenn ja, brauchen Sie wirklich weiter eine Berufsbetreuung? Oder ist es einmal schiefgegangen, jetzt kriegen Sie das alleine hin, wenn es wieder schwierig gibt, dann können Sie wieder einen Antrag auf eine Betreuung stellen, beziehungsweise jemand, der so ein bisschen drüber guckt und die Anträge stellt, und das könnte auch eine ehrenamtliche Betreuung machen, reicht. Also da sind wir dann im Austausch. Das heißt, die Schwierigkeit ist, ich habe niemals einfache Fälle, die muss ich dann nämlich abgeben. Das Gesetz sagt, ich muss sie dann an eine Ehrenamtliche abgeben. Ich habe keine einfachen Fälle, leider. Ich hätte gern welche. Weil das würde bedeuten, ich kann mich um die schwierigen Fälle mehr kümmern, auf Kosten der leichten. Aber es gibt sie nicht.
Das heißt, Sie haben auch viel mit ehrenamtlich-rechtlichen BetreuerInnen zu tun?
Viel wäre übertrieben, aber immer mal wieder. Also Ehrenamtliche, die mich nun zufällig kennen, weil ich mich in Freiburg engagiere, die rufen mal an und sagen, Herr Fonell, können Sie mir einmal helfen? So, das wären so Leute, mit denen ich aber, wo ich die Betreuten gar nicht kenne. Aber auf jeden Fall die, wo ich die Betreuten abgebe, die melden sich tatsächlich immer mal wieder. Weil die haben ja sowohl Unterstützung von ihrem Betreuungsverein, als auch wissen sie, sie können mich anrufen und wenn ich dann da bin, dann melde ich mich auch schnell zurück, gerade in Krisensituationen oder einfach auch in Situationen, wo die ehrenamtlichen Betreuer wissen, der hat das schon gemacht, weil er die viele Jahre betreut hat und dann kann er mir jetzt auch mal helfen und das tut er dann auch. Das machen aber, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen.
Also kann man sagen, wenn man sich für den Beruf des Berufsbetreuers entscheiden muss, kann man schon sagen, dass man davon ausgehen muss, dass man viel ehrenamtlich beziehungsweise unbezahlte Stunden arbeiten muss. Also es gehört im Grunde zum Berufsbild dazu.
Das ist eine schwierige Frage. Also der Druck, die Pflichtarbeit zu tun, ist hoch. Und es ist ganz flapsig formuliert, es ist mein Organisationsgenie, wenn ich es schaffe, sozusagen in diesem ehrenamtlichen, in diesem freiwilligen Bereich noch Dinge zu tun. Das muss ich mir irgendwie aus den Rippen schneiden. Das muss irgendwie gehen, weil es ist wichtig und notwendig. Ja.
Ja, spannend. Ich würde das jetzt mal kurz zusammenfassen, was wir alles besprochen haben. Ich wage mal den Versuch. Wir haben ja die ganze Zeit immer, auch wenn es vielleicht nicht direkt ersichtlich war, immer über Pflichten und Grenzen geredet. Also im Pflichtbereich sind das die Sachen, die ganz klar dazugehören, laut Recht im Grunde. Dann hatten wir den sogenannten Graubereich, also wir hatten ihn dann so genannt, was dann letztendlich so ein bisschen davon abhängig ist, mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, was da die Bedarfe sind und auch mit den Behörden. Also die eine Behörde möchte so und so viele Anträge, die andere dann weniger oder vielleicht auch mehr Anträge. Und das ist auch bundeslandabhängig und dann auch den Schwarzbereich, den wir jetzt so genannt hatten, da hatten wir ja drüber geredet, also so Einkaufsservice, Schuhe müssen besorgt werden, der Kühlschrank muss gefüllt werden, die Wohnung ist dreckig, sie muss geputzt werden oder. Das sind so Sachen, die eigentlich ein Berufsbetreuer, eine Berufsbetreuerin nicht machen muss. Und doch gehören sie dazu, weil das ist die rechtliche Betreuung, aber trotzdem gehören die dazu, weil das ist die rechtliche Betreuung letztendlich dann doch. Also wenn keine andere Hilfe gefunden werden kann, weil es Geld kostet, weil vielleicht schnell gehandelt werden muss oder weil einfach die Hürde doch nicht so groß ist, einfach mal kurz auf den Link zu klicken und die Schuhe zu bestellen, dann wird das auch von den BerufsbetreuerInnen gemacht. Das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Das ist klar. Und letztendlich muss dringend die Vergütung angepasst verändert werden oder weg von der pauschalen Vergütung vielleicht sogar hin zu, man darf nur 20 Fälle und wird dafür dann so bezahlt, dass man dann auch wirklich eine qualitativ und hochwertige, menschenwürdige Betreuung auf Augenhöhe im besten Fall leisten kann. Daneben sind natürlich auch Treffen mit Gleichgesinnten, also mit BerufsbetreuerInnen, mit Betreuungsbehörden, MitarbeiterInnen, RechtspflegerInnen. Solche Treffen sind auch ganz wichtig und ganz nützlich, einfach für den gemeinsamen Austausch und dass man auch die andere Seite kennenlernt und versteht und vielleicht auch mal schneller ans Telefon geht, wenn der ein oder andere bei einem anruft. Ja, das wäre jetzt meine Zusammenfassung.
Ja, zwei Sachen fallen mir dazu ein. Und das eine ist, eine Fallmengenbegrenzung schlägt die Politik gerade im Länderrat immer mal wieder vor. Da ist natürlich das Problem, dass ich selbstständig bin. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ich darf höchstens so und so viele Fälle haben, dann muss ich entscheiden, ob ich diesen Beruf weitermachen will, weil ich möglicherweise davon nicht leben kann. Das heißt, dieses Beispiel mit den 20 Fällen wäre nur dann sinnvoll, wenn ich 197 Euro in der Stunde habe, weil ich muss ja irgendwie trotzdem meine Infrastruktur bezahlen. Die Anzahl der Fälle ist nicht das Problem. Die Kosten pro Fall steigen ganz wenig, weil ich habe das Büro schon, ich habe mein Dienstfahrrad schon und ich habe den Computer schon und ich habe die Mitarbeiterin schon. Es kommt nur ein Fall dazu. Also die Fallmengenbegrenzung macht aus Betreuerinnensicht keinen Sinn, sondern das muss eine freie Entscheidung bleiben. Und eine zweite Bemerkung zu dem Schwarzbereich, der ja eigentlich Buntbereich heißen müsste, aber ich habe ihn jetzt schwarz gemacht. Putzen und Kühlschrank auffüllen gehört eindeutig nicht dazu, sondern das sind so praktische Tätigkeiten, das machen immer andere Dienste. Da gibt es quasi keine Ausnahme, sondern da geht es mehr um so weiche Dinge wie okay, mal zum Arzt bringen oder solche Dinge. Putzen und sowas geht tatsächlich zu weit, das machen Betreuer niemals.
Haben Sie da schon mal die Erfahrung gemacht, dass Sie dazu angefragt wurden oder jemand vom Umfeld der betreuten Person zu Ihnen gesagt hat, ja, aber Sie müssen doch gucken, dass der was zu essen hat, dass der Kühlschrank gefüllt ist?
Auf jeden Fall. Ja, gerade Nachbarn, die sich im besten Willen kümmern und sagen, der vermüllt da in seiner Wohnung und der isst auch fast nichts mehr, nun kümmern Sie sich doch mal, Sie sind da Betreuer. Und dann sage ich, ich finde super, dass Sie sich Sorgen um Ihren Nachbarn machen, vielleicht finden wir Lösungen. Meine Aufgabe ist zu organisieren, welche Hilfen diese Person denn braucht. Was würden Sie denn sagen? Ja, es muss irgendwie Essen sein. Okay, das heißt, ich versuche mal rauszukriegen, ob Essen auf Rädern, also eine tägliche warme Mahlzeit, die gebracht wird, möglich ist, ob die betreute Person das auch gut findet. Und dann muss sie einen Zuschuss nur zahlen und den Rest zahlt das Amt für Soziales, vorausgesetzt, es gibt ein medizinisches Attest und sie bekommt Sozialleistungen. Wenn sie reich ist, kann sie sowieso selber zahlen. Aber das wäre eine Lösung, wo ich was organisiere. Es gab einen guten Vorschlag von der Nachbarin und ich tue es nicht selbst und die Betreute hat hinterher eine bessere Situation. So gehe ich mit solchen Anfragen um. Und Nachbarn sind auch Leute, die auch mal in Ausnahmefällen mit anpacken und sagen, okay, wir tun uns zusammen, wir putzen da einmal durch. Weil das mache ich ganz sicher nicht, sondern wenn jemand am Vermüllen ist tatsächlich, da muss ich gucken, ist es eine Frage des Gesundheitsamtes, müssen die eingreifen, also laufen da Tiere rum und so weiter und so fort, oder ist es einfach, nennen wir es extrem unordentlich und 3 Stunden putzen würden wieder reichen für die nächsten 2 Jahre, damit es dann wieder unordentlich werden kann. Und dann ist es Aufgabe zum Beispiel eines Pflegedienstes, neben der Körperpflege dann auch zu putzen. Den würde ich dann engagieren, genau.
Okay, beenden wir die Folge für heute, wenn das für Sie in Ordnung wäre, oder möchten Sie noch etwas hinzufügen?
Ja, selbstverständlich. Nein, ich finde toll, dass Sie sich um das Thema kümmern, dass Sie das auch verbreiten. Es gab ja eine Zeit, ich sag mal ungefähr bis vor 10 Jahren, wo die Rolle der Berufsbetreuer und Berufsbetreuerin sehr kritisch beäugt wurde. Es waren dann reißerische Fernsehsendungen, zum Beispiel bei RTL, dass der Betreuer das Haus verkauft und der Sohn ganz verzweifelt ist, weil das sein Elternhaus ist und in Wirklichkeit der Betreuer gar keine Wahl hat, weil jemand ist im Heim, hat jeden Monat 3.000 Euro Heimkosten, bewohnt nicht das Haus muss verkauft werden, das ist gar keine Frage. Aber da war der Beruf von Erbschleichern, der war schlecht. Der hat sich in den letzten 10 Jahren verbessert, unter anderem wegen der guten Lobbyarbeit meines BDB, wie ich mal sagen will, aber auch, weil Betreuer und Betreuerinnen besser arbeiten, transparenter arbeiten, gerne auch mal, wenn sie ein Mikrofon vor der Nase haben, da reinsprechen. Und darum finde ich gut, jede Sendung, die erklärt, was Betreuer und Betreuerinnen machen und woran sie manchmal scheitern, ist einfach hilfreich für die Betreuer und für die betreuten Personen.
Letztendlich ist das ja auch ein Thema, was jeden von uns betreffen kann, vor allen Dingen, wenn man keine Betreuungsverfügung oder eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung besitzt.
Ja.
Und das haben einfach auch gar nicht so viele Menschen.
Ja.
Und gerade dann kann es ganz schnell zu einer Eilbetreuung kommen, also eine Betreuung auf Zeit, also meistens ist das ja 6 Wochen. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, von der rechtlichen Betreuung auf jeden Fall einfach zumindest mal gehört zu haben. Und dann im besten Fall eine Vorsorgevollmacht oder wie gesagt Betreuungs- oder Patientenverfügung ausgefüllt zu haben oder hoffentlich bald auszufüllen.
Ja, da haben alle Betreuungsvereine deutschlandweit Ahnung von. Nicht alle beraten zu den Verfügungen, aber alle haben davon Ahnung. Das heißt, wenn irgendjemand nicht weiß, wie komme ich an so eine Verfügung, kann man entweder auf www.test.de, also die gemeinnützige Stiftung Warentest, gehen oder aber sich an irgendeinen Betreuungsverein wenden.
Ja. Ja, sehr gut. Dankeschön für den Hinweis. Aber dann beenden wir jetzt wirklich die Folge an dieser Stelle.
Wunderbar. Vielen Dank.
Ja, gerne. Danke auch.
Das war Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Rechtliche Betreuung betrifft viele, doch zu selten wird sie besprochen. Jede Stimme, kritisch oder konstruktiv, macht sie sichtbarer. Hast du Fragen, Erfahrungen oder Feedback? Schreib mir gern auf madlin-frühwein.de. Bis zur nächsten Folge.